Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe des Suhrkamp Espresso. Ich erkläre es nochmal gerne. Spezial deswegen, weil wir die Frankfurter Buchmesse ja auch in diesem Jahr nicht ganz so umfänglich und groß haben. Und wir dachten, wir müssen aber trotzdem irgendwie Ihnen die Bücher, die bei Suhrkamp erscheinen, näher bringen. Und das machen wir halt jetzt in diesem besonderen Format. So auch jetzt, so auch hier. Jetzt werden wir uns Bücher deutschsprachige Literatur etwas genauer angucken. Und dazu begrüße ich Doris Plöschberger und Jakob Teich. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Beginnen wir mit dem Buch von Sascha Mariana Salzmann, Im Menschen muss alles herrlich sein. Herr Teich, Salzmann erzählt von Umbruchzeiten, von der Perestroika bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie erzählt, kann man eigentlich sagen, wie Systeme zerfallen. Und das macht sie anhand von vier Lebenswegen. Was sind das? Welche Lebenswege dürfen wir mitbestreiten?
Also da ist zunächst Lena. Lenas Geschichte folgen wir am längsten im Buch, beginnend in den 70er Jahren. Als kleines Mädchen soll sie die Sommer nicht mehr bei der Großmutter in Sotschi verbringen, sondern vor dem ersten Schuljahr verbringt sie den Sommer lernend mit dem Vater, später dann im Pionierlager. Sie hat später vor, Klassenbeste zu werden, weil sie Medizin studieren will, um die Mutter zu retten, die schwer erkrankt ist. Das Medizinstudium beginnt sie dann auch, nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern aufgrund anderer Bedingungen. Aber es kommt dann doch zu spät, ihre Mutter stirbt. Sie hat eine Liaison mit einem Mann, die auch scheitert und zieht schließlich mit einem anderen Mann und einer Tochter in den 90ern, emigriert sie nach Deutschland. Mhm. Das ist die eine Geschichte, Lena. Ihre Tochter Edi lernen wir später kennen. Edi lebt in Berlin, macht ein Volontariat bei einer Zeitung und lebt ganz anders als ihre Eltern, unter anderem auch, weil sie lesbische Beziehungen führt. Mhm. Und dann gibt es noch Tatjana, die beste Freundin von Lena, die auch einst aus der Ukraine emigriert ist mit einem Deutschen nach Berlin. Der hat sie aber dann sitzen lassen mit dem gemeinsamen Kind. Die lernen wir auch kennen, Nina, die ähnlich wie Edi, aber auch mit der ganzen Familie nicht so viel zu tun haben will. Und diese vier Frauen treffen am Ende zum runden Geburtstag Lenas wieder zusammen. Mhm. Und man merkt aber, dass wir als Lesende eigentlich viel mehr erfahren haben von ihrer Geschichte, als sie übereinander wissen. Es gibt eine ganz dominante Stummheit zwischen diesen Generationen.
Wie erfahren wir das denn? Weil eine Journalistin, Maike Albert, die hat geschrieben, schöner kann man vom Schmerz um Verlorenes nicht erzählen. Was ist denn besonders an der Erzählweise von Salzmann?
Sascha Mariana Salzmann hat eine ganz detailreiche und bildhafte Sprache für diese Geschichte gefunden. Also die Szenen stehen einem sofort vor Augen, auch in all ihrer Tragik. Und ich würde sagen, sie hat ein ganz wunderbares Gespür für die Dynamik ihrer Figuren selbst, aber auch der Figuren untereinander und auch über die ganze Strecke dieses Textes. Und damit gelingt immer wieder eine ganz ungeheure Kraft und Intensität. Also man erlebt das sehr, sehr nah mit.
Frau Plöschberger, das nächste Buch, Stefan Thome, Pflaumenregen, das ist der neue Roman von Thome, spielt in seiner Wahlheimat. Wahlheimat ist Taiwan, fängt an 1940, Zeit des Umbruchs. Wir lernen ein achtjähriges Mädchen kennen, Umeko. Was ist das für ein Mädchen?
Zunächst mal eine Achtjährige, wie man sie sich vorstellt, wissbegierig, neugierig, interessiert an allem in ihrer Umgebung. Sie spricht hervorragend Japanisch, ist ein riesiger Baseball-Fan. Mhm. Insofern schwärmt sie auch für ihren größeren, älteren Bruder, der Star des örtlichen Baseball-Teams ist. Also es ist eine behütete Kindheit, eine glückliche Kindheit, die ein abruptes Ende nimmt, als 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Und Japan als einer der Verlierer dieses Weltkrieges auch nicht mehr länger Kolonialmacht in Taiwan ist, abgelöst wird von neuen Besetzern, könnte man sagen, von chinesischen Nationalisten, die nun auf die Insel kommen, der taiwanischen Bevölkerung gewissermaßen es zum Vorwurf machen, dass sie sich den japanischen Unterdrückern unterworfen haben und nun ihrerseits ein sehr rigides System der Unterdrückung, der politischen Unterdrückung, der Repression etablieren, zum Teil mit brutaler Gewalt gegen jede Art von Widerstand vorgehen. Und dieser politische Einschnitt, dieser Umbruch betrifft auch Umeko und ihre Familie in ganz drastischer Weise. Umekos geliebter Bruder wird als vermeintlicher Verschwörer, als vermeintlicher Spion verhaftet, landet im Gefängnis, sitzt über 15 Jahre im Gefängnis. Und dieser politische Umbruch, dieser Einschnitt, könnte man sagen, traumatisiert diese ganze Familie, zerstört diese Familie, reißt die Familie mit und auseinander und beschäftigt nicht nur Umeko bis ins hohe Alter, sondern auch die Generation nach ihr.
Jetzt haben wir am Anfang von diesem Mädchen geredet, dann haben Sie angefangen, ganz, ganz viel über die Geschichte zu reden. Und so ist ja dieses Buch auch aufgebaut. Aus den 40ern zieht sich's ja eigentlich jetzt bis in die Jetztzeit. Was ist es denn dann? Ist es wirklich Fiktion oder ist es vielleicht ein bisschen auch ein Geschichtsroman?
Also es ist ein Roman, ja, klar. Es ist auch ein historischer Roman, ja, klar, das ist es auch, weil es eben diese historische Dimension gibt. Aber tatsächlich steht im Mittelpunkt die Geschichte einer Familie. Mhm. Es steht im Mittelpunkt die Geschichte einer ganz, ganz berührenden Bruder-Schwester-Beziehung. Im Mittelpunkt steht auch das Leben unter politisch schwierigen Verhältnissen, unter politischer Repression, unter Unterdrückung. Und die Frage, was macht das eigentlich mit den Menschen, die dem ausgeliefert sind? Klar, es gibt 80 Jahre historisches Panorama. Es gibt einen Blick auf eine Weltgegend, die uns selten nah ist, von der wir wenig wissen. Die meisten von uns jedenfalls, denke ich. Insofern ist dieser Roman, und es ist ein Roman, wahnsinnig lehrreich und im Übrigen in den Fragen, die er stellt, sehr, sehr aktuell und ganz eng verknüpft mit unserer Gegenwart hier in Europa.
Das nächste Buch, Herr Teich, ist Die Aufdrängung, ein Debüt von Ariane Koch. Ariane Koch hat bisher Theater, Performances, Texts geschrieben, hat Preise gewonnen. Jetzt hier der erste Roman. Wir lernen dort eine junge Frau kennen, die einen Gast aufnimmt. Und dann?
Dann passiert im Grunde alles, was aus einer solchen Konstellation heraus entstehen kann. Also wir erleben ganz alltägliche Dinge, fabelhafte Überlegungen, wie man denn zu zweit am besten in einer Badewanne sitzt. Es gibt Formen der Annäherung.
Wollen wir das kurz vertiefen oder lieber nicht?
Die Frage ist, glaube ich, sozusagen parallel oder gegenüber.
Ah, okay.
Es gibt die Hinziehung zu einer anderen neuen Personen im Leben. Es gibt aber genauso die Abstoßung. Es gibt Dominanzverhältnisse. Die Gastgeberin überlegt, wie sie dem Gast am besten den Kiefer vermessen kann und wie sie ein Regelwerk aufstellen kann, um ihn irgendwie in Schach zu halten. Also das Ganze bekommt auch immer wieder sehr bedrohliche Züge. Sie entwickelt eine gewisse Obsession und dahinter liegen natürlich irgendwie Fragen nach Herkunft, Heimat, Integration, Assimilation, Privatsphäre, Gastfreundlichkeit, also auch irgendwie politische Fragestellungen.
Ich stelle mir sofort die Frage, was für eine Sprache wird das dargeboten? Weil ich glaube, die ist, weil ich habe so einige Texte der Autorin schon mal davor gelesen, die ist schon speziell, oder?
Die ist speziell, vielleicht auch speziell für einen Roman insofern, als der Text nicht eben narrativ voranschreitet, sondern immer wieder kurze Szenen präsentiert. Und wir haben mit der Gastgeberin eine ganz unzuverlässige Erzählerin, die immer wieder absurde Widersprüche provoziert. Aber das bekommt ganz groteske, surreale, herrlich witzige Züge auch. Also es macht große Freude, das zu lesen, auch weil man die Fabulierlust der Autorin darin die ganze Zeit spürt.
Okay. Frau Plöschberger, nächstes Buch. Ulf Erdmann, Ziegler, eine andere Epoche. Das ist so ein Buch, also andere Epoche, die erzählt vom rechten Terror, Krise der Verfassung und eigentlich aus der jüngsten Zeit. Und jetzt denkt man sich sofort, alles klar, das kennen wir doch, NSU-Komplex und so weiter. Das ist aber Fiktion.
Ja.
Also, absolut. Erklären Sie mal, was ist es genau?
Weil Also es ist Fiktion, es ist ein Roman, ja. Genau. Also natürlich liegt auch diesem Roman, ähnlich wie Pflaumenregen, liegen historische Ereignisse zugrunde, die sich genauso ereignet haben. Sie haben es erwähnt, der Roman umfasst den Zeitraum von 2011 bis 2014. Der rechtsextremistische, rechtsterroristische NSU flog auf. Es war die Zeit, in der Christian und Bettina Wulff von allen Medien extrem unter Beobachtung genommen wurden, mit dem Ende, das wir alle kennen. Es wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet zum Thema NSU. Wir haben in diesem Roman einen Chronisten. Dieser Chronist heißt Wegmann Frost. Er erzählt diese Geschichte und in diesem Punkt weicht der Roman dann von einer bloßen Chronologie ab, weil wir in der Darstellung Wegmann Frosts erfahren, was eigentlich hinter den politischen Ereignissen steckt, die ja nicht abstrakt sich ereignen, sondern es gibt Protagonisten. Und diese Protagonisten der politischen Bühne, die sind es, die mit allem, was ihr Menschsein ausmacht, involviert sind. Das ist der fiktionale Part dieses Romans und fügt den historischen Ereignissen, die wir kennen, noch einmal eine ganz neue Dimension hinzu.
Aber trotzdem noch mal die Frage, was bringt es denn, politische Vergangenheit, also die gerade eigentlich passiert ist, noch mal fiktional aufzuarbeiten? Weil dieses Fiktionale, dieses Politische, das ist ja mutmaßlich, muss man sagen.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ja. Wegmann Frost, wie gesagt, ist der Chronist, ist die Hauptfigur. Dieser Wegmann Frost ist befreundet seit seiner Kindheit mit dem Vizekanzler Florian Jansen. Mhm. Und beide verbindet ein interessantes Motiv. Bei beiden liegt sozusagen die biografische Herkunft im Dunkeln. Wegmann Frost hat eine deutsche Mutter, kam in Idaho auf die Welt. Seinen Vater kennt er nicht. Er nennt sich selbst Indianer. Sein Vater ist Native American. Mhm. Er hat ihn nie getroffen. Okay. Von Florian Jansen erfahren wir, dass er als Kind aus dem brennenden Saigon ausgeflogen wurde und in Deutschland adoptiert wurde. Das heißt, die Herkunft beider liegt im Dunkeln. Und das verschränkt Ulf Erdmann-Ziegler mit Deutschland, mit dem geteilten Deutschland, könnte man sagen, mit Ost und West, die historisch betrachtet zwei Teile sind, deren Anfänge auch ein Stück weit im Dunkeln liegen, im Verborgenen liegen. Und über diese Verschränkungen, die der Roman vornimmt, kriegen wir nochmal diese Epoche in einer ganz anderen Weise erhellt. Und das ist höchst spannend.
Gut. Herr Teich, Svenja Leiber, Casimira. Es gab das größte Bernsteinabbaugebiet, das lernen wir in diesem Buch. Und dort in diesem größten Bernsteinabbaugebiet hören wir die Geschichte von Casimira. Was ist das für eine Frau?
Casimira ist eine Frau aus einfachen Verhältnissen. Wir lernen sie im Roman 1871 kennen. Da lebt sie mit ihrem Mann in einer kleinen Fischerhütte auf der Kurischen Nährung. Sie leben von der Fischerei. Ihr Mann ist allerdings auch Bernsteindreher, aber sie verdienen sich ein kleines Zubrot. Und sie sucht eigentlich ihren Platz in der Welt, in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Sie möchte kein Kind, bekommt dann doch ein Kind. Ihr Mann wird in dieser Bernsteingrube irgendwann Vorarbeiter, allerdings auch nur aufgrund eines genialen Einfalls von ihr. Die Lorbeeren dafür erntet aber natürlich er. Natürlich. Und so versucht sie immer wieder zu schauen, wie kann sie sich da eigentlich einordnen in genau dieser Welt, die von Männern dominiert wird, die von Männern bestimmt wird. Und sie rasiert sich irgendwann die Haare ab, aber das ist nicht das Einzige, was dann für Aufregung im Ort sorgen wird.
So, und dann passiert ja etwas eigentlich eher Positives, und zwar die Grube hat Erfolg. Man sollte meinen, alles wird super, aber dann wird nicht alles super, dann geht's erst richtig los mit dem Problem. Warum?
Genau, wir erleben im Roman eigentlich die historischen Geschehnisse mit. Also wir erleben erst die Industrialisierung, den Aufschwung. Wir erleben auch sowas wie eine Arbeiterbewegung, wie Gewerkschaften gegründet werden. Wir erleben mit, wie Henriette Hirschberg einen Lesekreis für die Frauen organisiert, damit auch die Frauenbildung bekommen. Und dann erleben wir aber auch all die Folgebewegungen, die sich ereignet haben, gerade im 20. Jahrhundert. Biologistische Tendenzen, nationalistische Tendenzen kommen auf, antisemitische Stimmung wird stärker. Moritz Hirschberg, die Familie Hirschberg ist jüdischen Glaubens, wird dementsprechend auch irgendwann angefeindet. Und das Ganze gipfelt dann 1945 in sozusagen der Zerstörung nicht nur der Landschaft, sondern auch von Frauenkörpern, als Frauen und Mädchen in die Grube getrieben und ermordet werden sollen. Mhm. Und all das ist aber immer wieder rückgebunden an den Bernstein. Der Bernstein ist sozusagen ein Leitmotiv und eben auch immer wieder rückgebunden an Kasimira und ihre Familie.
Und kommen wir jetzt zum letzten Buch in unserem kleinen Reim von Emine Sefgi Özdamer, ein von Schatten begrenzter Raum. Die Erzählerin im Buch, die flieht nach dem Militärputsch 1971 in der Türkei nach Europa, muss man sagen. Mehrere Stationen durchlebt sie dort. Welche? Wo geht die Frau überall hin?
Also vorausschicken muss man dieser Geschichte, dass die Erzählerin 1971 schon als Schauspielerin in Istanbul lebt, dort am Beginn einer Karriere steht, bereits große Rollen hat, dann putscht das Militär und es ist ein Rechtsputsch und wie für viele linke intellektuelle Künstlerinnen und Künstler ist damit auch für die Erzählerin plötzlich die Existenzgrundlage weg, die Lebensgrundlage weg. Ja. Und dann stellt sich die Frage, wo kann ein solches Leben überhaupt eine Fortsetzung finden? Wo kann auch so ein künstlerisches Leben eine Fortsetzung finden? Also macht sie sich nach langem Zögern und mit viel Zweifel auf, geht erst nach Berlin, dann weiter nach Paris, kommt zurück nach Deutschland, arbeitet mit den großen, maßgeblichen Regisseuren der damaligen Zeit, mit Klaus Peymann, mit Benoît Besson, mit Matthias Langhoff. Und das vielleicht Entscheidende ist, dass dieser Roman den Kampf erzählt, wie sich diese Erzählerin eine Sprache zurück erarbeitet, erkämpft und damit gewissermaßen auch erst wieder ein Leben erkämpft. Und das ist eine Sprache, die nicht nur im Alltag zu funktionieren hat, sondern es ist eine Sprache, in der die künstlerische Existenz wieder neu beginnen kann. Mhm. Sodass diese Erzählerin also neben der Arbeit fürs Theater auf der Bühne irgendwann auch beginnt, Romane und Erzählungen zu schreiben. Und auch davon erzählt dieser Roman, wie sehr dieser Kampf auch einer ist gegen Klischees, gegen Stereotype, gegen festgeschriebene Rollen. Zum Beispiel der Kampf dagegen, als türkische Frau nicht immer nur für die Rolle der türkischen stummen Putzfrau besetzt zu werden.
Ich weiß, man macht's nicht, ich mach's trotzdem. Was ist denn dieser von Schatten begrenzter Raum?
Ja, also es ist ein sehr sprechender und auch ein sehr poetischer Titel, wie ich finde, der auf etwas Bezug nimmt, was der Roman als eine Art Sehnsucht entwickelt. Also er erzählt von dieser kurzen Zeit im Nachkriegseuropa, in dem, wie es im Roman heißt, die Hölle Pause machte. Und die Pause der Hölle ist ein Sehnsuchtsraum, könnte man sagen, ein Sehnsuchtsort, in dem die Erzählerin für sich den Eindruck gewonnen hat, man könnte mit den Mitteln der Poesie, mit dem Wiedergewinn einer Sprache Grenzen überschreiten, Barrieren abbauen, wegreißen, die eigentlich nur im Kopf bestehen. Mhm. Und dieser Sehnsuchtsort sozusagen der Freiheit, der Grenzenlosigkeit und die Bedrohung dieses Sehnsuchtsortes, die Schatten, die diesen Sehnsuchtsort umstellen und begrenzen, das macht dieser Roman ganz wortgewaltig anschaulich.
Frau Plöschberger, Herr Teich, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Toll, dass Sie die Bücher vorgestellt haben und auch selbstverständlich toll, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.